können Sie mir freundlicherweise Ihr Handy leihen? Habe ich ihm auch erklärt. Da guckt er mich an und sagt, würden Sie bitte das Hotel, würden Sie bitte das Abteil verlassen? Und wer sich jetzt damit schmückt und sagt, ich habe 23 Prominente als Freund, das ist
Ja.
eher nicht wahr, sag ich mal, ne? Und jetzt darfst du, Moderator, mal raten, was der für 20 Minuten genommen hat.
Niemand hat die Absicht, ein Internet zu errichten. Liebe Landsleute, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihr Facebook-Account genehmigt wurde. Wollt ihr den totalen Tweet?
Wir wollen mehr Kommentare bei Facebook und Twitter schreiben.
Der digitale Frühschoppen mit Andreas Rako und Thomas Krause.
Andalusische, ne. Ja, ich weiß auch nicht, Thomas. Ich bin
gerade so ein bisschen, ja, ich bin, moin. Hallo, liebe hallo, Hörer. Liebe herzlich willkommen zum digitalen Frühschoppen. Andalusische Nächte. Was
ja,
ist denn bei dir
weil
los?
Wenn das diese so Folge warm, oder was? Wenn diese Folge Bam. Ausgestrahlt wird, bin ich tatsächlich in Andalusien. Das ist das Schöne. Ja, an dem Sonntag. Ja. Da, wenn es gut gelaufen bin, wenn ihr diese Folge anmacht, morgens um 7, komme ich gerade aus der Taverne und gehe an den Strand.
Ja, aber wohin man schaut, ne, kinderfrei und Spaß dabei hatten wir ja auch schon mal als Thema. Ich sehe auch im Moment nur Elternlose, die überall Urlaub machen, bevor dann die großen Ferien beginnen.
Richtig, wir haben aber heute unseren Umzug. Wir sind ja der, ne, wie immer, gläserne Podcast. Wir zeichnen heute auf. Ist heute Dienstag, Thomas? Ja, ne?
Heute ist Dienstag, der 14. Juni.
Ja, schon sehr, sehr.
Juni ist fast schon wieder rum.
Sehr früh zeichnen wir auf, aber trotzdem ist die Folge
es noch aktuell. Es geht stark auf Herbst zu, ja.
Ja, ich bin heute das erste Mal, habe ich aber auch an dem Tag, glaube ich, gepostet, wenn ich mich zurückerinnere, auf Instagram, dass ich heute das erste Mal in der neuen Wohnung in Flensburg schlafe und auch hier aufzeichne. Ich hoffe, das halt nicht
wow.
so sehr, weil mein Büro ist noch relativ leer.
Ja. Nein, nein.
Hallo.
Nein. So, ja. Okay, Andreas, was trinkst du heute?
Ich trinke heute, wie es sich gehört, wenn ich in Flensburg bin, natürlich einen Flens, habe aber, ich Trottel, vergessen, dir den Plop hier sozusagen zu zeigen. Aber das mache ich dann nächstes Mal.
Ja, das wäre natürlich sehr schön. In anderen Sendungen würden die das jetzt reinschneiden.
Aber ich kann dir mal, aber das ich mache mal nach.
Natürlich.
Mal. Plop. Ja. Naja, das geht so. Geht so.
Damit wirst du jetzt nicht auf, wie heißt Tummelum? Gibt es das eigentlich noch in Flensburg? Oder?
Ah, Tummelum, nee, doch, ja, nicht. Weiß ich gar nicht, ja, doch.
Tummelum. Oder wie ja, heißt ja. das noch hier, Dampfschiff rundrum oder diese ja. ganzen, immer wenn ich in Flensburg Urlaubsvertretungen machen musste für die Zeitung, dann waren das alles die angesagten Sachen, wo man als Lokaljournalist gerne hinging. Aber apropos Lokaljournalist, wir haben ja heute auch einen Gast, also ich trinke übrigens ja. einen kleinen Rotwein.
Oh, schön.
Es ist, glaube ich, was Französisches oder so, aber ich kann das jetzt nicht aussprechen. Also so viel habe ich Bordeaux. Noch nicht getrunken, aber ich kann das jetzt nicht aussprechen. Bordeaux. Genau. Ja, wir haben heute einen Gast, beziehungsweise haben wir dieses Gespräch schon vorher aufgezeichnet. Und das ist nämlich auch ein Mann mit mehreren Leben, wenn ich das mal so sagen ja. darf. Das ist nämlich Bernd Michael Domberg. Und der war Eisenbahner, kann man sagen, von der Pike auf.
Ihr habt euch, glaube ich, darauf geeinigt, dass ihr nicht sagt, bei welcher Firma wir ihn damals kennengelernt haben. Ne?
Ja, genau. Nein, alles gut. Also er war Vorstand und bei verschiedenen Bahnunternehmen und hat dann sozusagen in seinem zweiten Leben als Lokaljournalist gearbeitet und als Buchautor. Er hat zum Beispiel die Biografie von Arvid Fuchs mitgeschrieben. Und das ist natürlich schon sehr, sehr spannend.
Ja, die habe ich gelesen sogar. Ich habe den Bernhard Michael so. Domberg, nämlich genau wie du auch, neulich ist schon wieder ein paar Jahre her. Ich glaube, das ist schon ehrlich
ja.
gesagt, ich glaube, das ist 7, 8 Jahre her. Da habe ich ihn mal in Bad Bramstedt, wo er jetzt ja auch wohnt, getroffen. Und du hast es wieder alleine aufgezeichnet. Das ist jetzt nicht irgendwie böse Absicht. Du hast die letzten 3 Folgen alleine gemacht. Das liegt nur daran, dass ich Dödel den Umzugsstress und das Einarbeiten in der neuen ja. Firma im Moment nicht gebacken kriege und jetzt auch noch im Urlaub bin. Naja, aber es wird.
Ganz genau. Und das ist ja auf jeden Fall, erscheinen wir ja Weil wir könnten uns jetzt ja auch zurücklehnen, wie diese ganzen Fernsehfritzel, und sagen, wir machen eine große Sommerpause. Aber erstmal würden wir dann in der Versenkung verschwinden, die Fernsehfritzeln wahrscheinlich nicht so. Und deshalb machen wir natürlich hier knallhart weiter, auch im Sommer. Wir sind also der Podcast, der euch durch diesen Sommer bringt.
Machen wir auch eine Sommerfolge, ist ein Sommerspezial? Müssen wir nochmal drüber reden.
Dann. Nur ein Sommerspezial, das wäre ja auch mal was. Ja, ein Sommerspezial. Dann kommst du schön nach Solingen. Also das können wir vielleicht dann irgendwie in Travemünde oder sonst irgendwo machen.
Aber zu deinem Gast, Bernd Michael oder Bernhard Michael Domberg, ich weiß nicht, weil ich glaube, beides ist noch
Bernd, ne?
Bernd, Bernd. Okay. Bernd, hast du mit ihm über, ihr habt euch ein schönes Thema ausgesucht, wie ich finde. Ihr habt über Prominente gesprochen, über prominente Begegnungen, also Menschen, die prominent sind. Und da erzählt er ja wirklich ein paar ganz hübsche Sachen. So.
Genau, da sehr, sehr aufschlussreich und sehr spannend. Und wir haben einfach festgestellt, ja, wir sind so Tausendsasser und sind mit vielen Leuten in unserem Leben in Kontakt gekommen. Und da sprechen wir doch einfach mal über Prominente. Und bei dir ist es ja ähnlich, Andreas. Du hast ja auch viele Prominente kennengelernt während deiner Radiotätigkeit. Und das und wird ja auch noch, du wirst ja auch noch weitere kennenlernen. Hast du denn da noch eine schöne Story für uns, oder sollen wir die nachher erzählen?
Ich weiß nicht,
oder?
Ich glaube, wir erzählen es nachher, oder? Weil also ja, redet ja auch über Roberto Blanco, da fällt mir irgendwie auch noch was zu ein. Das fand ich auch sehr schön.
Oha, ja. Der scheint ziemlich viele getroffen. Ich habe Rex Gildo mal getroffen,
den,
aber da
den habe ich bei der gleichen Veranstaltung auch. Da erzähle ich dir auch noch was drüber. Das war auch
sehr alles klar. Gut, dann sagen wir erstmal sozusagen Band ab. Wir schalten dann also rüber zu Thomas und Bernd Michael Domberg. Ja, vielen Dank, ihr beiden. Und bei mir ist jetzt hier Bernd Michael Domberg oder Bernhard Michael Domberg, ein Mann, der sich als Autor, Journalist und Fotograf tituliert auf seiner Webseite. Und ich weiß natürlich, da ist noch ein bisschen mehr dahinter, weil diese drei Bezeichnungen Autor, Journalist, Fotograf, das ist ja sozusagen, ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, in deinem zweiten Leben deine Berufung, und davor gab es ja auch noch ein bisschen was, oder?
Ja, das ist natürlich richtig. In jedem Menschen schlummern ja so bestimmte Dinge. Ich habe zunächst erstmal kurz hier von der Pike auf bei der Bahn angefangen und habe mich dann so hochgearbeitet, wurde dann Manager und konnte dann so diese ganzen Dinge natürlich nicht wahrnehmen, so, obwohl ich dann natürlich automatisch prominente Menschen getroffen habe. Das ergab sich dann ja eigentlich, ne? Aber eigentlich fing es schon in frühester Jugend an. Und wenn ich den Hörern sage, Camillo Felgen, dann werden die sagen, oh Gott, das war ja 1800, schlag mich tot, oder Billy Moe, oder Rocco Granata, also nicht Granada, Granata. Naja, Peter Frankenfeld bitte.
Okay, da komme ich schon langsam ins Spiel, ja, Peter Frankenfeld, ja.
Kommst du ja, genau, okay. Ja, dem bin ich auch begegnet. Also als der seine große Show in der Dortmunder Westfalenhalle hatte, und es gab noch nicht den, war das der 11. September 2001?
Ja, 2001, den, ja.
So dass man also tatsächlich dann noch so anfassen konnte. Wenn die Show zu Ende war, konnte man dahin mit dem quatschen und hin und her. Und der hat auch Döniken erzählt und so weiter und so weiter. Aber dann hatte ich etwas ganz Interessantes. Das war schon während der Berufszeit. Ich war dann Key Account Manager. Das heißt, ich war zuständig für Großkunden bei der Bahn. Das heißt, ich habe die dann betreut, aber auch Samba-Züge gefahren. Zum Beispiel dann Roberto Blanco unter Vertrag gehabt, Freddy Breck, die Big Band der Bundeswehr etc. Und dann habe ich ganz viel Geld mit mir rumgeschleppt. Nun hoffe ich, dass jetzt das Finanzamt hier den Roberto nicht antickt. Der hatte nämlich damals um 20 Uhr eine Fernsehshow, und dann haben wir den, das war 73, hatten wir den unter Vertrag. Und jetzt darfst du, Moderator, mal raten, was der für 20 Minuten genommen hat in der Kieler Ostseehalle. Was hat der denn wohl genommen für 20
Minuten? Okay, da rate ich gerne mal, weil sowas finde ich hochinteressant. Also 73 hast du gesagt,
ja,
Kieler Ostseehalle, 20 Minuten. Ja. Ich schätze mal jetzt so vorsichtig auf 10.000 D-Mark damals noch, wahrscheinlich mehr.
Du bist gar nicht so schlecht. Eigentlich wäre auch 10.000 sehr, sehr viel Geld damals gewesen.
Ja, absolut.
Aber glaube mir, er nahm 20.000. Und zwar, so. wir hatten, Wir hatten eine Kostendeckung von 150%, kann ich ja heute alles sagen.
Ja.
Und er war unser Zugpferd. Und wenn einer eine Abendshow ab 20.15 Uhr hat, ja, dann ist er ja in dem Moment ganz oben.
Genau, dann steigt der Wert, ja. Dann
steigt da haben Kurs. Natürlich die Kegeldamen, die haben gesagt, boah, da wollen wir mit. Und Oliver Bent, der noch nicht bekannt, das heißt, das war ein normaler Schlagersänger, der hatte noch die Gumbay Dance Band noch lange nicht gegründet, ne? Der, gut, Oliver, du bist mir das, also nachdem ich das jetzt sage, ja, der war sehr hungrig, hatte nichts zu essen, dem mussten wir vorher die Gage geben. Naja, haben wir dann halt gemacht. Und er hat dann auch, und er ist ein halber Artist gewesen. Der hat da nicht nur gesungen, sondern er ist von der Bühne gesprungen und hoch und runter und so weiter. Ich habe auch dann später gehört, dass er auch tatsächlich Artistik gelernt hat. Ne?
Okay.
Naja, und dann verloren, auf einmal ein paar Jahre später sehe ich Gumbay Dance Band Welthits geschrieben.
Ja.
Welthits, ne? Ja, jetzt wohnt er in Norderstedt und ja, es ist nicht mehr ganz so schön.
So kann es kommen, ja. Und das ist ja das, was mich an Prominenten, also das haben wir ja eingangs auch schon so ein bisschen gesagt, aber das ist unser Thema heute, Prominente. Ja. Wir testen so ein bisschen ab, wen wir alles getroffen haben, aber auch so als ich noch sehr jung war, vielleicht zu der Zeit, als du und ich uns, als wir uns kennenlernten, da habe ich auch gedacht, es gibt nichts Besseres, als berühmt zu werden. Und mit den Jahren wie ein Rotwein, habe ich dann so gedacht, ist das tatsächlich erstrebenswert, von jedem auf der Straße erkannt zu werden? Und heute ist das ja noch wesentlich schlimmer. Also man bezahlt ja auch einen hohen Preis dafür. Und das beschäftigt mich auch immer bei Prominenten. Ja. Und vor allen Dingen auch, wie unterschiedlich Prominente mit so etwas umgehen. Also zum Beispiel Rudi Carrell, den ich auch mal auf Sylt kennengelernt habe. Ja. Das war ein Benefits-Fußballturnier. Da waren also auch Beckenbauer, Uwe Seeler. Oha. Also die Crème de la Crème. Und auf der anderen Seite war die Sat.1 RAN-Fernsehmannschaft. Das waren dann Reinhold Beckmann. Die waren da alle noch Kerner. Die waren also alle auf einen Haufen. Karl Dall und seine wunderhübsche Tochter, die ja Stuntfrau in Amerika ist. Die habe ich da alle abfotografiert. Das war also, leider kam ich nicht viel näher ran. Rudi hat dann auch so gesagt, ja, so unter 35 jetzt, und dann die ganze Presse war dann ja da, und der hat einfach gesagt, er gibt gerne Autogramme in der Öffentlichkeit und er redet gerne mit den Menschen, weil das sind ja letztendlich die Menschen, denen er alles zu verdanken hat. Und das finde ich eine sehr tolle Einstellung, die heute viele Entertainer nicht mehr teilen. Zum Beispiel jemand wie Olli Schulz, der also oftmals genervt ist. Ich kann es natürlich auch verstehen, wenn Leute hinterhergehen und fotografieren, das ist die eine Sache, und nicht fragen, das ist die eine Seite. Und die andere Seite, wenn man höflich fragt in der Öffentlichkeit, denke ich mir, als Promi müsste man vielleicht damit rechnen, dass man dann auch sagt, na gut, dann mache ich eben auch ein Foto. Und Harald Schmidt sieht das übrigens auch als Dienstleistung.
Ja.
Bei dem bin ich auch ein paar Mal in der Sendung gewesen, als Gast. Nicht als Gast, oh Gott, nee, natürlich nicht als Gast, wollte ich sagen, sondern als Zuschauer. Also als wir dann hier nach Solingen zogen, da war es ja nur ein Katzensprung hier nach Köln-Mülheim. Und da habe ich also wirklich noch die letzten Shows, erst bei Sat.1 noch und dann noch bei Sky. Und das war ja immer sehr hautnah. Der macht übrigens der hat damals sein Warm-up selber gemacht. Und das finde ich auch sehr erfrischend, sehr sympathisch.
Ja.
Und das sind so die Erfahrungen, die man machen kann. Aber du bist ja nicht nur jemand, der Prominente auch mal so aus der Ferne gesehen hat, sondern jemand auch, der ganze Bücher schreibt, nämlich Biografien. Du hast eine Biografie über Arvid Fuchs geschrieben, ne?
Es ist so, man soll ja vorsichtig sein mit dem Wort Freund, ne?
Ja.
Und wer sich jetzt damit schmückt und sagt, ich habe 23 Prominente als Freund, das ist eher nicht wahr, sag ich mal, ne?
Ja.
Ich kann auch nur auf 2, 3 zurückblicken, also die aber wirklich Freunde sind. Das eine ist der leider schon tot ist, der Tony Sheridan, der fünfte Beatle, wenn du so willst. Mhm. Und wir haben uns schon 1987 in Witten kennengelernt. Ich habe mal früher in Witten an der Ruhr gewohnt. Mhm. Und dann hatte das Kulturamt den geordert. Und von den jungen Leuten wusste keiner, wer Tony Sheridan ist. Und der hat da so vor 3 bis 7 Leuten gespielt. Ne? Und ich sehe Tony Sheridan, ich als Beatles-Fan, ich kannte die Geschichte hoch und runter. Ne? Ich sage, nein, sage ich, hier in Wittenthal, ja. Und dann, ich sage, ja, ich bin Profi, sagt er, ich spiele auch vor 3 Leuten und so weiter.
Ja.
So, da habe ich ein Bier ausgegeben und so. Und dann haben wir uns also kennen und schätzen gelernt.
Wow. Ne?
Er ist noch in Rot damals als Backwaren rumgelaufen, aber das hat er sich später ausgeheilt. Da hat er sich erinnert, dass er geborener Katholik ist. Und jetzt kommt's. Also als wir dann wirklich näher waren und ich auch seine Frau damals, das war die vierte oder fünfte, war das die vierte, die vierte, ja genau.
Irgendwann hört man auf zu zählen, ne?
Ja, genau, kennenlernte, ne? Der kam auf einmal an und sagt, du, Bernie, nannte er mich, ich möchte jetzt kirchlich heiraten. Ich sag, mein lieber Tony, die fünfte Ehe jetzt kirchlich heiraten, das glaub ich dir nicht. Ich habe noch nie kirchlich geheiratet, sagte er. Ich sagte, das werden wir prüfen. Und wir haben hier so einen ganz tollen Pastor bei uns hier in der Gemeinde. Und ich sag, du, Peter, hier, der Toni möchte getraut werden. Kannst du das mal prüfen? Hat er das in England geprüft? Und in der Tat, der Schlingel, der war noch nie kirchlich verheiratet. Naja, dann habe ich das organisiert. Dann hat er ja richtig Brautunterricht und so weiter, als wenn er noch nie eine Frau verlobt gewesen wäre. Und dann, jetzt kommt Stinnes wieder ins Spiel, denn dem hat er das Wappen nachher gemacht, weil er war auch Heraldiker. Ja, dann hat er tatsächlich inkognito auf Burg Schlitz, diese große Anlage gehörte ja dem Stinnes, da hat er dann geheiratet, kirchlich geheiratet. Wow. Man glaubt es nicht, ne? Und dann, aber du verbreitest das nicht. Na ja, gut, sag ich, dann verbreite ich das nicht. Ne? Hat da auch einen Gig abgeliefert gleichzeitig und so. Ne? Mhm. Da vielleicht nochmal am Rande, ich hoffe, dass ich die Hörer nicht langweile. Da gab es eine Firma, die hat immer, wenn die gute Arbeit geleistet hatten, also in der ehemaligen DDR, also in Tetero, immer ein Geschenk den Mitarbeitern gegeben, ja. Mhm. Und die wussten, dass ich Tony Sherry, den kann aber, ach super, kann der mal für uns auftreten und so. Ja, warum nicht? Ich sag, Tony, machst du das? Ja, mache ich, ne? Da kam der in Schlips und Kragen. Ich hatte den vorher noch nie in Schlips und Kragen gesehen, ne? Und dann saß der da mit seiner Klampfe, der konnte begnadet spielen übrigens, hat ja also den Beatles auch ein bisschen die Kniffe beigebracht und auch AC/DC, den beiden Brüdern in Australien auch. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, dann fing der an, Balladen zu spielen. Mhm. Und dann, mein Gesicht wurde immer länger. Ich denke, die wollten jetzt nicht den Balladen-Toni hören.
Die wollten Stimmung.
Rock'n'Roll, aber
ja,
hallo.
Ja.
Und dann, als dann die Pause war, habe ich ihn mir zur Brust genommen, ja, Toni, du musst jetzt hier die Sau auslassen und so weiter, ne? Und dann war er relativ verärgert, aber hat dann tatsächlich angefangen. Und dann fing er an, ja, ich soll ja hier Rock'n'Roll machen und der Bernie wird gleich singen. Habe ich gedacht, nee, singen werde ich nicht. Aber so. Und dann hat er wirklich dann, oh ja, dann ging die Post ab, kann man sich
okay,
ja vorstellen.
Ja.
Genau, ich meine, er war so ein bisschen ein verkanntes Genie. Er konnte komponieren, er konnte auch Balladen gut springen, aber die wollte keiner hören. Die wollten Skinny Minnie und My Bonnie hören.
So ist das ja oft, ne? Das sind ja dann diese großen Hits und dann kommt erst der Ruhm und dann wollen die Künstler sich so ein bisschen verwirklichen und dann wollen sie was machen und das will dann, aber komm, spiel die alten Hits, ne? So, das ist.
Und der Einzige, der das gut findet und das immer wieder macht, weil er weiß, dass er dadurch reich geworden ist, das ist Roberto Blanco.
So.
Er spielt ein bisschen Spaß muss sein.
Genau.
Und so weiter, singt er. Ja.
Ja, und da sind wir wieder bei diesem Thema Professionalität. Also erstmal natürlich, weil man dann damit Geld verdienen kann.
Ja.
Natürlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist das eben die Professionalität. Also das kann ich auch nicht nachvollziehen, wenn ich jetzt irgendwelche Hits hätte und die Leute danach verlangen, vielleicht könnte ich es dann auch erst beurteilen, das weiß ich natürlich nicht, aber dann würde ich sagen, na, dann spiele ich doch das, was die Leute hören wollen und nicht irgendwas anderes, aber das ist so ein bisschen so eine Grenzgeschichte, aber das ist wieder diese Professionalität und wir hatten das, oder ich hatte das ja vorhin schon erwähnt, wir haben uns kennengelernt Anfang der 90er, du und ich, und ich war damals also sozusagen junger Zeitungsjournalist und du warst damals Vorstandsvorsitzender eines Verkehrsunternehmens und das Ganze an der schönen Nordseeküste mit der Nähe zu Sylt und dort wurde natürlich auch oft Filme gedreht, aber auch in Nordfriesland wurden oft, also am Festland wurden oft Filme gedreht und dann habe ich dann von einem Landwirt, also ich war damals schon ohne die elektronischen oder also lange bevor den sozialen Medien war ich sehr gut vernetzt und ein Landwirt hatte mir dann gesteckt, da hinten irgendwo im Kleiserkoog, da drehen die einen Film und dann bin ich dahin und dann war dort Susanne Uhlen und Iris Berben, also wirklich Top-Besetzung und dann bin ich da also hin und dann hieß es, nee, hier können wir jetzt nichts machen, aber es gibt einen offiziellen Fototermin in sonst wo, also irgendwo hinter Husum war das dann und da wurden dann tatsächlich also alle Journalisten im Bus dahin gekarrt und dann gab es also mit Susanne Uhlen und dann irgendeinen Schauspieler, den ich nicht mehr erinnern kann und Iris Berben einen Fototermin. Iris Berben hatte mich dann noch am Abend so ein bisschen gestreichelt und sagt, Mensch, Sie sind ja netter und seitdem habe ich mich da nicht gewaschen, also die alte Geschichte. Ja. Also das war ein ganz zauberhafter Fototermin auf der Rücktour, haben dann die Journalisten, damals wurden ja noch Filme in die Kameras gelegt, sondern, oh, ich habe 3 36er durchgehauen und ich habe 5 36er, also sie versuchten sich dann zu übertreffen und so, so tolle Geschichte. Und dann habe ich aber, während also alle anderen dann für alle anderen die Arbeit erledigt war, hatte ich dann Iris Berben noch gebeten um ein Interview. Und die hat damals im Stedesander Hof, und Leute, die nun nicht ortskundig sind, wissen, das ist also wirklich ja auch am Hintern der Welt, hatte die, also war da war ihr Hotelzimmer, und dann hat sie gesagt, Herr Krause, kommen Sie doch abends noch ins Hotel.
Nein.
Wir essen dann zusammen was und dabei gebe ich Ihnen das Interview. Oh. Und ich sag mal so, aus der Sicht von Susanne Uhlen habe ich ja nun für ein Käseblatt gearbeitet. Das war ein Anzeigenblatt mit einer großen Auflage in Schleswig-Holstein, aber ja letztendlich nichts Besonderes, wo man sagt, ach, wenn ich da erscheine oder so, das ist ja jetzt nicht irgendwie was Großes gewesen. Die hat sich also für den jungen Mann Zeit genommen und hat mir ein sehr ausführliches Interview. Ich bin dann nach dem Interview, um die Bilder zu entwickeln, musste ich dann noch nach Flensburg fahren in die Redaktion und hatte dann also sozusagen ein exklusives Interview, das dann auch in der Totalausgabe gelaufen ist und war sehr, sehr stolz. Aber was ich eigentlich sagen will, mit Susanne Uhlen, hochprofessionell, also das habe ich bis heute nicht vergessen, dass man, sie hätte ja auch sagen können, nee, ich habe keine Zeit oder keine Lust oder so, aber sie hat erkannt, ich habe gebrannt für das, was ich damals getan habe.
Ja, das kann ich übrigens bestätigen. Also ich meine, nicht, dass ich jetzt, weil wir uns kennen und so. Du warst altersmäßig deiner Zeit weit, weit voraus. Als wir uns zum ersten Mal begegnet, habe ich gedacht, naja Gott, halt, wie alt warst du? Anfang 20?
Oder Anfang Ende? 20, genau, Anfang
20, habe ich gedacht, naja gut, der muss ja wohl noch viel lernen und so weiter. Nee, bei der zweiten Begegnung sah ich, nee, der hat's drauf.
Also du hast das schön.
Du hast das sehr früh drauf gehabt.
Ja, ne? was ich allerdings, und du hattest vorhin so von Prominenten und Freundschaft und so gesprochen. Ja. Damals war ich natürlich in Niebel und Umgebung oder in Nordfriesland, aber Niebel vor allen Dingen natürlich bekannt wie ein bunter Hund und natürlich auch für viele nützlich, weil ich dann ja doch eine gewisse Reichweite hatte.
Kenne ich hier.
Genau. Und da habe ich dann aber ganz schnell gemerkt, also das war dann sozusagen eine Lebenslektion. Ja. Also sobald ich dann, als ich dann raus war aus dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag, also wir beide unterhalten uns jetzt und vielleicht noch eine Handvoll von Leuten, die mich dann noch kannte. Das war damals eine große Enttäuschung, eine große, also da habe ich gedacht, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber die lieben mich ja gar nicht mehr. Nein, die haben ja nur meine Funktion geliebt und nicht die Person an sich. Und dann trennt sich halt sehr stark die Spreu vom Weizen. Und
ich kann dir das insofern bestätigen, du hast ja damals mitbekommen, dass ich dort meinen Job verlor, weil das Unternehmen verkauft wurde. Und der Nachfolger, der wollte so einen Klugscheißer wie mich nicht haben, denn der hatte in seiner eigenen Firma, wir nennen ja keinen Namen, noch nicht mal eine Kostenrechnung. Und ich musste gut mit Kosten umgehen und so weiter. Ne? Ja. Der hat einfach die Preise immer erhöht, weißt du, das kann ich auch. Ne?
Ja.
Und und jetzt kommst du. Da habe ich zum Beispiel, da hatte ich einen eingestellt, den hatte ich gefördert und so weiter, der hatte sogar Probleme und so. Der hat die Straßenseite gewechselt. Und es haben, also, wenn überhaupt in Niebel noch 5 Leute, also von denen, so von den Multiplikatoren, sage ich mal, mit mir gesprochen haben, dann waren das viel.
Ja.
Das musst du dir vorstellen. Und das Verrückte war, als ich dann, dann habe ich noch einen Zwischenstopp gemacht bei der Hamburger S-Bahn, wurde dort Chefcontroller und dann später der Chef der Bahn in MacPom. Und da waren wir ja im Verband drin.
Ja.
Und derjenige, der die Straßenseite gewechselt hat, der, ach, Herr Dombe, lief
auf einmal
mich
wieder,
zu.
Ja.
Da bin ich zur Seite getreten.
Ja, aber
der
das,
lief auf mich zu, ich lief zur Seite.
Aber sehr gut. Man sieht sich immer zweimal, also es passt so, ganz gut. Und das passt ja eben auch in diese prominenten Geschichten, weil wenn ich heute sehe, wer alles als prominent angesehen wird. Über Geschmack kann man streiten, gar keine Frage. Aber viele, auch bei YouTube oder so, wo ich auch denke, da rennen viele in ihr eigenes Unglück, weil sie gar nicht mit diesem Ruhm, der auf sie einprasselt, wenn plötzlich jemand, den vorher keiner gekannt hat, 3 Millionen Leute folgen auf den sozialen Medien. Das ist natürlich dann in der Zeit toll, aber wer denkt denn schon an 10, in 10 Jahren will das niemand mehr sehen, vielleicht in 5 Jahren schon nicht. Und da gibt's ja auch viele Gescheiterte. Aber ich würde mal sagen, beziehungsweise passt dazu, du hast ja auch gesagt, du hast Prominente kennengelernt, die jetzt nicht so nett waren oder wo man, kennst du vielleicht einen, wo man denkt, ach, der ist bestimmt nett und dann hast du ihn, ne?
Ja, das ist richtig. Ja, jetzt muss ich wirklich Luft holen. Ein sehr bekannter Mensch, der also lustig ist, viele Filme gedreht hat und so weiter. So.
Ja.
Ich bin ja eine Zeit lang zwischen Nibel und Hamburg gefahren. Das hat sich indirekt ja gerade ergeben.
Mhm.
Und da gehe ich da in die erste Klasse. Ich kokettiere nicht, das gehörte dazu, da konnte man arbeiten und so weiter. Also, der sitzt da und ich will pünktlich in Nibel ankommen, weil meine Frau zum Arzt nach Flensburg muss.
Ja.
Und was hatte ich? Ich hatte mein Handy vergessen. Die waren damals noch sehr groß, die Handys. Ich habe es vergessen. Und dann sage ich, Herr, sowieso, kann ich? Ich habe also Herr, sowieso hier nicht so mit du und so weiter. Können Sie mir freundlicherweise Ihr Handy leihen? Habe ich mir auch erklärt. Da guckt er mich an und sagt, würden Sie bitte das Hotel, würden Sie bitte das Abteil verlassen?
Oh, okay.
Ich dachte, ich höre nicht richtig, ne?
Ja.
Er wiederholt das, ne? Mhm. Ich sage, entschuldigen Sie bitte, ich werde alles, aber nicht das Abteil verlassen. Ne? Dann nahm er seine Showanzüge, die waren so in so Plastik, so auf diesen Bügeln hingen die da.
Ja.
Die nahm er dann und ging dann raus und seine Frau taperte hinterher, hat sich dann bei mir ganz leise entschuldigt. Ne?
Mhm.
Und die hatte ganz rote Ohren, hatte die, und dann ist er ins andere Abteil gegangen. Ne? Und das Verrückte ist, das werden viele unserer Hörer auch wissen. Manchmal ist es so, dass man, wenn man Menschen nur ein paar Minuten kennengelernt hat, hat man sie eigentlich durchschaut fürs ganze Leben. Als ich dann später diesen Menschen verfolgte, da merkte ich, das war keine Zufallsgeschichte, sondern der Kerl war auf der einen Seite ein guter Künstler, ist er immer noch,
ja.
Aber menschlich, oh Gott, oh Gott.
Ja, das ist, also manchmal kann es natürlich auch eine Momentaufnahme sagen, weil du einen schlechten Tag gehabt oder gerade erfahren, dass man Steuern nachzahlen muss oder was auch immer.
Ja.
Aber wie du schon sagst, dass natürlich dann sich, dass man das dann doch verhältnismäßig schnell durchschaut.
Ja.
Ja? Ja. Es, wenn man ihn in einem mehr oder weniger nicht auf der Bühne erwischt, weil ich bin mal auch durch Zufall an eine Eintrittskarte gekommen für den ehemaligen Bundestag in Bonn ins Wasserwerk.
Ja.
Und da gab es den Zukunftspreis, damals noch überreicht vom Vorstand der Post, der aber damals auch wegen Steuern, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, war. Aber da hielten die Laudatio hier.
Zumwinkel?
War das Zumwinkel? Ja, das war genau, das war Herr Zumwinkel. Und,
das war Herr Zumwinkel, der, hat wegen Steuern, ja.
Genau.
Ja, der hatte die Grenze gerade noch unterschritten. Ja.
So, genau. Und vorher gab es dann noch den Zukunftspreis.
Ja.
Das ist irgend so ein Wirtschaftsding oder so. Aber es war eine hochkarätige Laudatoren, nämlich Thomas Gottschalk, Franz Beckenbauer, Peter Hane hat das Ganze moderiert und Hans-Dietrich Genscher war auch noch da. Und da habe ich dann mal, also alle anderen haben dann vorne auf die Bühne geguckt und Thomas Gottschalk, der musste dann eben auch da 2 Stunden oder so sitzen. Und im Grunde habe ich nur Thomas Gottschalk beobachtet. Weil das war viel interessanter. Also wenn er sich nicht beobachtet wähnte, weil irgendwann kann man diese Spannung vielleicht nicht mehr halten, da hat er sich, also der hatte an dem Tag, war der nicht gut drauf und dementsprechend hat er dann auch seine Laudatio mehr oder weniger, also aus meiner Sicht und auf Deutsch gesagt, abgespult und verkackt. Und da hat man aber gemerkt, an dem Tag war Franz Beckenbauer gut drauf, der hat den ganzen Saal zum Toben gebracht. Und das sind manchmal so diese Unterschiede, wo man sagt, das hätte ich jetzt nicht so erwartet. Ne? Also auch eine spannende Art. Aber jetzt,
du kannst ja auch nicht ständig gut drauf sein, das geht ja
auch. Nee, das geht ja auch nicht. Aber wie gesagt, so als als jemand, der selber ja oft auf der Bühne steht, also ich habe ja auch eine Karriere als Trainer, als Kommunikationstrainer hinter mir.
Ja.
Und da muss ich sagen, habe ich auch schon Tage gehabt, da ging es mir richtig schlecht. Und auf der Bühne musste ich also sehr viel mehr Energie aufwenden. Also wer mich kennt, der weiß, aha, dem geht es nicht gut, aber ich glaube, dieser Schuss Professionalität auf der Bühne, das funktioniert schon. Aber er hatte einfach, glaube ich, auch keine Lust, das war nicht sein Ding. Und dann 2 Stunden vorher warten und so, das ist vielleicht auch so eine Sache dann. Naja.
Was man dann auch nicht macht, wenn man so Leute einlädt, dann muss das also gut organisiert und durchgestielt sein, sodass man sich sagt, okay, ein Gottschalk, das ist jetzt nichts Überhebliches, aber den lässt man so lange nicht warten, das macht man.
Ganz genau, da sind wir dann so beim Thema Veranstaltungsorganisation und sowas, ganz genau.
Ja.
Und so Gäste, doch, die sollte man auch gut behandeln. Einige haben vielleicht auch Allüren oder sowas, aber das ist dann wieder eine andere Geschichte. Wer ist denn so der Prominenteste, den du getroffen hast und dem du auch die Hand geschüttelt hast, sage ich jetzt mal?
Naja, mehr als die Hand geschüttelt. Ich
oder
kannte
mehr, einen, gerne, ja.
Ich kannte einen, der kam meistens nicht ganz gut rüber, weil er oft den Mittelfinger gezeigt hat. Das war nämlich Gunter Gabriel.
Ja, okay.
Und mit Gunter Gabriel war ich so fast befreundet. Ich will es nicht übertreiben, aber wir mochten uns so.
Ja.
Und Gunter Gabriel, der hat für Peter Alexander Stücke Lieder geschrieben. Wer weiß das schon? Wer weiß das? Der war mit Johnny Cash befreundet und so weiter. So, und dann hat der, ob du das weißt, weiß ich nicht, 2010 einen Riesenerfolg in Berlin gehabt, im Renaissance-Theater. Hello, I am Johnny Cash. Ausverkauft. Mit Helen Schneider. Und Helen Schneider würde nie mit einem zusammenarbeiten, der ein Proll ist oder so. Er gab sich nur oft als Proll. Und dann habe ich da Interviews geführt, war im Backstage und so weiter, habe darüber auch geschrieben und so. Der hat da eine Show abgeliefert. Du, das kannst du dir nicht vorstellen. Das heißt, wir hatten ja in Deutschland kaum Country-Sänger. Aber wenn man das so will, das ist immer schwer hier zu beschreiben. In Amerika gab es ja nur die richtigen, wie Johnny Cash zum Beispiel. Ja. Aber der war einer eigentlich. Der konnte das hoch und runter. Und man bedenkt, wie gesagt, dass er für viele Menschen komponiert hat, hat man ihm das nicht zugetraut. Also da war ich unheimlich beeindruckt und muss ich sagen. Naja, und ja, wen noch? Also Gott, ja, ich weiß nicht, ob du Otto Sander, ob der dir was
sagt. Na, selbstverständlich. Ja? Also, den habe ich auch mal gesehen, zumindest in Berlin. Da ging es ihm aber sehr schlecht.
Ja, wir haben also zusammen eingetrunken. Und zwar, er stieg in Düsseldorf an, wir von Düsseldorf nach Hamburg, seine Stieftochter, die Merit, die hatte hier, da war sie noch keine Kommissarin und so, hatte hier und er wollte sehen. So. Und dann, wer wem ein Bier ausgegeben hat, weiß ich nicht. Und dann fing er an zu erzählen und das war so vertrauensvoll, als hätten wir uns schon 10 Jahre gekannt.
Toll.
Und dann sagte er etwas, und das werden die Hörer jetzt auch nicht wissen. Da sagte er, ja, sagt er, ich glaube, wir haben uns auch dann geduzt, wir beide. Ne? Weißt du denn, dass ich eigentlich das Rollenangebot hatte für das Boot, da sollte ich der Captain sein? Ich sag, wie bitte? Ja. Und warum nicht? Ja, sagt er, ich hatte ein Engagement, in Theaterengagement in Düsseldorf und als Profi lässt man das nicht fallen dafür. Er hatte eine Nebenrolle, er war ja dann auch im Boot drin, er war noch wesentlich...
Genau.
Aber und Prochnow hat es ja super gemacht, keine Frage, also man kann sich ja gar keinen anderen als Prochnow vorstellen.
Ja,
aber
heute
er war
ja
gesetzt. Er war gesetzt. Wow. Ich sag, boah, das ist ja stark. Ne?
Ja, aber mit der Stimme, also was ich zuletzt von ihm gehört habe, war Weihnachten mit Rilke, glaube ich, hat er gelesen oder jetzt oder Morgenstern oder irgendwie, also fantastisch. Ja. Also man mag einfach nur zuhören und diese Stimme ist einfach sensationell. Sensationell, absolut. Und auch noch zum Thema Profi fällt mir auch noch ein.
Ja.
Meine Eltern, also da waren mein Freund Andreas und ich noch wesentlich jünger, das muss dann, ja, wann war das, 86? Da wurde also gesagt, okay, Götz George kommt nach Flensburg ins Deutsche Haus und spielt der Revisor, ein Theaterstück. Und Andreas und ich kannten natürlich Götz George nur als Schimanski und wir konnten uns gar nicht vorstellen, dass der also auch was anderes konnte. Also in unserer Teenagerwelt existierte nur Schimanski und wir dachten tatsächlich auch, oder ich dachte das, Andreas wahrscheinlich nicht, er hüpft dann nur als Schimanski über die Bühne oder so. Ja. Und mit Eberhard Feig, den ich dann später auch für die Wochenschau nochmal interviewt habe, haben die Der Revisor gespielt und das hieß dann also, ja, er kommt und bla bla bla, alles klar, es war ja auch eine Tournee, also die waren auf Tournee mit dem Stück und dann waren wir vorher in Flensburg essen mit meinen Eltern, alles ganz toll, aber vorher kam im Radio die Meldung, Bertha Drews ist gestorben, die Mutter von Götz George, an dem Abend.
Oha.
Und da haben wir natürlich gedacht, das findet nie im Leben statt.
Ja.
Der Mann ist auf die Bühne gegangen. Also vorher hat der Theaterintendant oder was gesagt, da hat gesagt, also bitte haben Sie Verständnis, dass Herr George danach keine Autogramme mehr gibt.
Ja.
Und aber ansonsten auf die Bühne gegangen und der hat das gespielt. Also ich hätte jetzt natürlich keinen Vergleich, aber der hat das perfekt gespielt. Das war also sensationell. Selbst als danach, also stand da, der Vorhang ging auf, ging zu, dann stand er da und alle jubeln und dann musste natürlich noch irgendein seine Frau hat ihm dann noch so ein Lebkuchenherz um den Hals gelegt. Da, auch das hat er über sich ergehen lassen und dann hat er aufgehört zu spielen. Und das sind dann die Profis. Ja. Ne? Also ich glaube, jeder andere hätte gesagt, und da wäre man ihm auch nicht böse gewesen, ne? Wenn man sagt, das hätte er nicht gemusst. Sensationell.
Ja. Das zeichnet den Profi aus.
Ja, absolut. Wen würdest du denn gerne noch mal kennenlernen?
Oh, jetzt hast du mich aber erwischt. Jetzt hast du mich aber echt erwischt, du. Hallo, hallo.
Ja, naja, so aus dem Bauch heraus.
Ja, es sind einige, muss ich sagen. Es sind einige, die ich noch mal ganz gerne kennenlernen würde. Ja, ich würde noch mal ganz gerne, das hört sich jetzt doof an, aber ich habe die kennengelernt, als sie noch nicht Kanzlerin war. Ich würde noch mal unter vier Augen mit der Merkel sprechen wollen. Mhm. Resümee und so, was haben sie falsch, was haben sie nicht falsch? Denn ich habe die kennengelernt, da war sie in ihren letzten Zügen als Umweltministerin. Ja. Da war ich ja dann ein sogenannter WIP in Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Und das muss ich jetzt doch vielleicht noch mal kurz erzählen. Da
gerne.
Standen wir so am Tisch und Merkel da und noch so ein paar Unternehmerinnen. Und da war eine Unternehmerin, ja, die war, ich sag das ganz langsam, stockdoof. Und die hat jetzt mit der Merkel gesprochen. Und ich wollte in ein Mauseloch versinken, weil ich dachte, nein. Mhm. Und jetzt kommt. Und die Merkel hat mit der gesprochen, als sei das die klügste Frau der Welt. Profi, als sei das die klügste Frau der Welt. Mhm. Boah, ich bin nach Hause gekommen, ich habe gesagt, du Annette, von der Merkel werden wir noch was hören. Nein, das war wirklich diese kurze Begegnung,
ja.
Die hat gezeigt, dass diese Frau in der Lage ist, mit dummen Menschen zurechtzukommen. Mhm. Das ist eine Gabe. Und deswegen, nee, ganz ehrlich, mit der würde ich noch mal gerne zusammenkommen, nicht wegen Prominenz, sondern einfach nur Resümee. Ach ja, und da fällt mir noch jemand ein.
Na, siehst du.
Und zwar etwas ganz anderes. Und zwar der Erzbischof, der ehemalige Erzbischof von Hamburg, ja, mhm. Der noch lebt, ne, und der also eigentlich auch sehr zugewandt war und so weiter, der aber bestimmte Dinge ja nicht äußern konnte, weil er nicht durfte. Frauen als Priester, bla bla bla. Ne? Mhm. Den würde ich interviewen. Herr Erzbischof, jetzt im Ruhestand, was nun? Mhm. Und ja, und dann würde ich versuchen rauszukitzeln, ob er jetzt tatsächlich den Mut hätte, manche Dinge von sich zu geben, die er als Erzbischof nicht gesagt hätte und so weiter. Ja, da würde mich der Hafer stechen. Mhm.
Ja, aber da sprühst du ja so nur vor Neugier, das finde ich auch ganz gut. Und es heißt ja immer so ein bisschen, man soll seine Idole nicht treffen, aber bisher kann ich das nicht bestätigen. Also ich kann das ja jetzt auch zugeben, das ist ja jetzt auch schon zwei Folgen zurück. Also Björn Engholm war für mich immer schon jetzt gar nicht so sehr im politischen Sinne oder so, sondern einfach so dieses Feingeistliche und so. Das hat mich immer sehr fasziniert. Ja. So Dinge oder Attitüden, die ich vielleicht nicht hatte oder nicht an mir sah oder so, wo ich immer gedacht habe, ja, das ist so etwas, was ich
der ist bodenständig.
Schätze. Also, ja, absolut.
Wir schreiben uns zum Geburtstag. Und zwar, der war hier in Bad Bramstedt und dann in der Pause kam er ins Gespräch. Ich sage, Engholm, Sie sind ja SPD und so weiter. Ich sage, was mich stört, ist, dass, egal, ich bin in keiner Partei. Mhm. Was mich stört, ist, dass die SPD so eng mit den Gewerkschaften im Bett liegt. Da man kann da diesen Unterschied nicht mehr erkennen. Mhm. Und jetzt habe ich gedacht, dass der mir die Leviten liest.
Ne? Ja.
Denn da habe ich ja ins Herz getroffen. Ne? Du, da hat er zugehört, da gibt's Fotos. Da hat mich also ein Kollege fotografiert, habe ich nicht gemerkt.
Ja.
Da sieht man, wie aufmerksam er mich anguckt und so weiter, darauf eingeht, argumentiert. Da war ich war voll in Sorgen. Ich denke, kannst mal sehen. Der Mann hat, der hat Stil, der hat Bildung, hat der, ne? Der hat also, ich habe ja eine total konträre Meinung jetzt gehabt, ne? Hat sich darauf eingelassen und wir haben wirklich diskutiert. Ich sag, wir schreiben uns zum Geburtstag, das ist wirklich wahr.
Also ja, schön.
Ich kann das bestätigen, was du gerade sagtest.
Perfekt. Und das, also schöner kann man das Ganze ja nicht abschließen. Ich bin jetzt schon ganz fasziniert, dass wir eine halbe Stunde, also ich vermute, wir hätten jetzt noch so 3-4 Stunden Material, denke ich mal.
Ja, könnte sein.
Aber wir sagen immer so schön im Frühschoppen, wir legen das auf Wiedervorlage, also wir legen den Domberg auf Wiedervorlage, dann kommen wir aber, dann besuchen wir dich aber. Ist das jetzt ein Angebot?
Super.
Ja. Und dann.
Ich muss mich aber schminken dann.
Ja, okay. Dann nehme ich Andreas mit und dann suchen wir uns ein anderes Thema aus. Aber mit Björn Engholm schließt sich ja sozusagen dann der Kreis. Wir haben also einen gemeinsamen Prominenten, den wir kennen. Also ich sage mal, besser kann man eine Sendung nicht beenden. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe jetzt wieder viel erfahren und wieder eine Facette von dir. Also das ist ja, wenn man sich über, wir müssen es leider sagen, wir kennen uns seit Jahrzehnten. Ja. So, und das ist doch spannend, immer wieder da was Neues zu entdecken. Also, dann gehen wir jetzt wieder zurück zu Thomas und Andreas und ich sage schon mal herzlichen Dank.
Dank an dich. Vielen herzlichen Dank.
Ja, wunderbar. Ja, ich muss sagen, ich habe das ja jetzt zum zweiten Mal gehört, das Interview sozusagen gerade eben. Nein, aber ich finde, Bernd Michael hat eine sehr beruhigende Stimme. Ich mag den, schon vor damals, vor 30 Jahren, als er noch Vorstandschef war, fand ich immer so Pressetermine mit ihm immer sehr interessant. Der hat so eine, ich weiß nicht, wie man das so nennen soll, aber so eine beruhigende Stimme. Ich weiß es nicht. Ja.
Also das muss ich auch, da kann ich auch mal ein Geständnis machen. Die Pressetermine mit ihm waren immer sehr angenehm, von der Stimme her auch. Und die waren immer sehr professionell. Ja. Und die waren auch immer sehr gut vorbereitet. Da gab es im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen, bei denen wir dann als Lokaljournalisten damals waren, gab es Pressemappen, in denen auch alles schon drin stand, in denen also alle Fakten und alle Daten auch schon vorhanden waren, und auch wenn es dann eine Rede gab, wurde die da auch abgedruckt. Das war immer sehr, sehr hilfreich, vor allen Dingen, ja, wir waren ja damals sehr jung und ich habe das immer sehr gut nutzen können.
Ja, es war einfach, war immer sehr, sehr, sehr wertschätzendes Arbeiten, fand ich mit ihm, ne? Also,
genau.
Und ich habe auch gesehen jetzt in der Vorbereitung, er ist ja Jahrgang 47, ne? Also ist ja auch schon.
Ja.
Aber ein guter Typ. Vielen Dank.
Ja.
Ja, wir wollten über die Promi sprechen. Du hattest noch eine Geschichte mit Rex Gildo.
Genau. Und sollen wir das vor dem Umtrieb oder nach dem Umtrieb der?
Wie du möchtest. Ja. Ich würde sagen, wir machen das erst, weil jetzt sind wir noch bei den Promis. Jetzt sind
wir machen das erst. Nee, ich habe gar keine richtige Geschichte. Er ist in Bredstedt. Das war so relativ am Ende seiner Karriere und auch, glaube ich, am Ende seines Lebens. Das ist auch sehr tragisch alles geendet. Das war also ein Auftritt in Bredstedt in Nordfriesland zur Kloppenburg-Eröffnung. Kloppenburg ist sowas wie DM oder ähnliche Drogeriemärkte. Also, ich weiß nicht, gibt's Kloppenburg noch in Nordfriesland? Oder?
Ich weiß es gar nicht.
Drogeriemarkt. Und da wurde in Bridge der neue Kloppenburg eröffnet. Und dann habe ich da also lange mit dem Management telefoniert und alles ganz wichtig. Ja, vielleicht da 5 Minuten danach oder kommen Sie mal lieber vorher und wir wissen nicht und so. Und dann also alles ganz wichtig. Und dann saß da so ein Häufchen Elend. Also das ist jetzt nicht, das soll jetzt nicht abwerten, aber es war schon wirklich ein trauriger Anblick, muss ich wirklich sagen. Also ich habe wirklich mit dem Mann gelitten und der Auftritt war noch viel trauriger. Das war
dann ein Hossa gemacht oder was hat er da?
Töne, natürlich. Ja. Töne nicht getroffen und das war wirklich eine traurige Geschichte, aber nur erzähl du mal lieber deine Geschichte.
Naja, so schön ist die auch nicht, die war auch am Ende seiner Karriere und zwar war das, weil ihr jetzt ja gerade über Roberto Blanco gesprochen habt, den habe ich da auch, das war eine ich weiß nicht mehr genau, eine Schlagergala oder so, das war im Hansapark in Sirksdorf und ich war damals ja fürs Radio da. Und hab die dann auch interviewt und das war eben auch so, also Rex Gildo war ja ganz professionell und freundlich und war auch mit seiner Tochter damals, die haben glaube ich inzwischen auch Streit, die reden nicht mehr miteinander, glaube ich, das habe ich so falsch verstanden. Und Rex Gildo war eben auch da, genau das, was du gerade sagtest, habe ich auch beobachten müssen, der wirkte völlig abwesend, wie unter, keine Ahnung, also ganz traurig, das tat einem so richtig leid, hätte man liebsten so in den Arm genommen und dann ist er aufgetreten, wie als wenn so ein Schalter umgelegt wurde.
Ja.
Ne, in so einem weißen Anzug, das wirkte alles ganz, ganz traurig. Das war irgendwie sehr, sehr.
Ja, aber das ist diese Professionalität, von der ich spreche, oder was Bühne auslöst. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, Andreas. Du standest ja jetzt auch in deinem Leben schon oft genug auf Bühnen. Aber das scheint so zu sein, dass es wie so ein Zirkuspferd, das so diesen einen Trick kann. Und dann geht man auf die Bühne. Also ich kenne das auch. Und dann bin ich da. Also vor allen Dingen etwas so, ich habe jetzt kein Theater gemacht, aber ich habe ja auch die ein oder andere Show schon mal gemacht, wo es auch festgelegte Dialoge gab und das spult man dann halt so ab mit einer gewissen Energie. Also das finde ich auch sehr interessant.
Ja, genau. Bernhard Michael
bei Rex Gildo, bei dem Rex Gildo bei Kloppenburg war dieses Licht auch schon verloschen. Also er hat alles gegeben auf der Bühne, aber es hat einfach nichts mehr geklappt und das ist natürlich dann auch schon. Also
ich habe natürlich auch die ganze Zeit überlegt, so was, ob ich noch so eine prominenten Geschichte habe, weil ihr so schöne Geschichten erzählt habt und mir fallen so zwei, aber eigentlich jetzt nur, ja, einer ist ja auch ein bisschen traurig, Boris Becker, den habe ich damals mal, es war aber ein Telefoninterview, aber das war sehr, sehr freundlich und sehr, also der war, ich glaube, der war in New York sogar, ich weiß das nicht mehr genau Und dann hieß es nur, ja, du kannst ihn dann anrufen, kriegt ihr irgendeine Nummer. Oder das Management wollte mich anrufen. Und er war aber sofort dran und war ganz, war ein sehr angenehmer Interviewpartner in dem Moment. Also Boris Becker, das muss aber schon auch bestimmt, ich fürchte, 20 Jahre her sein mindestens.
Ja.
Und was für mich immer noch ich hoffe, ich habe es noch nicht zu oft hier im Podcast erzählt, war Harpe Kerkeling. Das war damals, das muss so 89, also ganz lange her schon, gewesen sein. Das war in der Niebler Stadthalle, da ist er aufgetreten, damals noch mit Honeyline und diesem ganzen Kram. Ja, ich glaube, Känguru hieß die Show. Und da habe ich ihn dann gefragt, ob ich ihn danach, also ich bin sozusagen vorm Auftritt in die Garderobe oder habe da geklopft, das war damals alles nicht so wild, und habe dann gefragt, Mensch, ich würde gerne ein Interview machen. Und sagte, ja, gerne, vorher schaffe ich das aber nicht, aber danach können wir uns gerne hinsetzen. Und dann habe ich ihn wirklich, ich will nicht übertreiben.
Der war auch krank an dem Abend.
Der war genau, der war richtig, ich glaube, erkältet und konnte nicht so richtig, aber hat dann professionell abgespielt und sagte, ja, setzen wir uns hier hin, und dann hat er uns noch was zu trinken geholt, also irgendwie Cola oder sowas. Und dann haben wir da wirklich eine Stunde mindestens gesessen in der Niebler Stadthalle und er hat mir ein richtig tolles Interview gegeben. Das haben wir dann auch so abgedruckt und ich habe es dann sogar auf Kassette aufgenommen, aber die Kassette habe ich irgendwann verdödelt leider. Das war einfach
aber den Zeitungsbericht hast du ja noch, oder
was? Ja, den weiß ich auch nicht, habe ich auch nicht mehr. Ich bin nicht der Archivar.
Endgültig unter die Räder
gegangen. Du, ich bin jetzt seitdem, glaube ich, 5-mal umgezogen und beim letzten Umzug ist wieder so viel weggeflogen. Naja.
Ja, ich habe noch ein großes Archiv in Kleinprafzhagen, aber da komme ich nicht so gut ran. Und da sind wir wieder bei diesem Thema Professionalität, weil Harpe Kerkeling war damals ja auch schon unter uns Jugendlichen, die wir damals waren, ja eine große Nummer. Und der kommt dann in so ein, also ich sag mal jetzt in die Provinz, weil das ist Neil ja nun mal.
Ja, und der war damals selber Anfang 20, ne? Das muss man auch sagen.
Ja, aber der hat dann diese harte Tour gemacht, also diese Tingeltour, weil der Saal war ja voll. Ich war ja auch da damals.
Mit Achim Hagemann am Klavier und so, ja.
Ja.
Ja, war sehr.
Das ist schon großartig. Also ich finde als Prominenter einfach auch Profi zu sein, ich habe das ja auch mal erlebt mit Nils Ruf, und das ist ja noch gar nicht so lange her, und Serdar Somuncu, das ist vor 3-4 Jahren gewesen, da haben die sich dann auf der Bühne gestritten und alle haben gedacht, das gehört zur Show, und auf einmal geht dann Serdar Somuncu von der Bühne, was man ja sonst früher nur von Klaus Kinski gekannt hat, aber tatsächlich, und Nils Ruf war dann ziemlich klein mit Hut, weil ich habe das als Angst interpretiert, weil er gedacht hat, ja, und dann
wurde auch nichts
weiter gesagt. bitte?
Jetzt gibt's auf die Fresse, oder was war?
Es gibt auf die Fresse, oder es gibt jetzt Ärger mit seinem Freund Serdar.
Ja.
Und ich muss schon sagen, das war auch sehr traurig organisiert. Also man hat uns dann da, ich glaube, eine knappe Stunde sitzen lassen und dann gesagt, ja, die Veranstaltung ist beendet. Ach so, alles klar. Ja, sie können dann, sie kriegen also keine Erstattung, man könne aber zu der Musiktour von Serdar dass so Mundschuh dann kommen. Ja, da hatte ich jetzt nicht so viel Lust zu. Aber mittlerweile sind die ja wieder befreundet. Und das finde ich aber zutiefst unprofessionell. Auch wenn man das vielleicht von solchen Kalibern hätte erwarten können.
Wobei ich bei den beiden auch nie sicher bin, ob das doch inszeniert ist, ne? Oder?
Nee, ich war ja live dabei, ja, okay. Das war es nicht. Ja. Und ich habe die lange verfolgt zu dem Zeitpunkt und beobachtet. Und das war nicht inszeniert. Die haben richtig Stress gehabt da zusammen. Ja. Und es war auch sehr dünn. Es war sehr dünn. Also man muss ja immer trennen können zwischen Bühnenfigur und Künstler und so. Aber das war sehr dünn, was da kam. Also das war wirklich auch nicht unterhaltsam. Es ging dann also nee, das war nicht gut.
Gut.
War
kein schöner. Und bevor wir uns das hier mit zu dünn vorwerfen lassen, kommen wir zu unserem Umtrieb der Woche, würde ich sagen. Ne?
Genau. Wir kommen jetzt zum Umtrieb der Woche. Ja, Andreas first.
Ja, ich habe ehrlich gesagt bis kurz vor der Sendung, da fiel mir dann erst ein, dass wir auch immer den Umtrieb der Woche haben. Haben wir jetzt erst seit ein paar Monaten die kleine Rubrik. Aber mir ist ganz aktuell eine eingefallen, das möchte ich einfach erzählen, weil es für mich so wertschätzend und auch so rührend war gestern. Meine Frau hat gestern ihren letzten Tag oder heute eigentlich ihren letzten Tag in ihrer alten Firma gehabt, Willy Brandt Stiftung, also nicht die Parteizentrale, sondern das Haus. Du kennst das ja auch, das Museum oder Lübeck, die Ausstellung in Lübeck. Es ist nicht sein Geburtshaus, aber es geht um Willy Brandt als Lübecker und so weiter. Sie hatte in den letzten Tagen und da haben die Kollegen für sie echt eine tolle Abschiedsfeier organisiert. Also sehr wertschätzend mit, die haben mit ihr noch was gespielt, haben ein tolles Buffet organisiert, noch Musik nachher angemacht. Wir waren also, ich glaube, 12:30 erst zu Hause. Wir wollten eigentlich, hatte auch Frühdienst gestern, wollte eigentlich früh ins Bett, weil wir heute auch den Umzug noch den Rest gemacht haben. Aber wir haben da so nett mit den Kolleginnen und Kollegen gesessen und es war so wertschätzend und nett und ja, einfach, die waren richtig traurig, ne? Und das war, ja, es kann es auch mal geben, dass es so etwas so, ja, schön, so, ja, so ein Abschied so richtig was, schön, was, ne? Was,
ja, ein schöner Abschied. Ja,
also das war so, einfach schön. Man, ne? Also das hat mich so für meine Frau sehr gefreut, sie hat sich auch sehr gefreut. Und ich fand es eben auch als Begleitung einfach toll. Das war einfach so einfach mal schön.
Ja.
Das, ja. Das war mein Umtrieb.
Ja, ich finde es großartig. Also ich finde das großartig, weil das ist auch etwas, was ja gar nicht oft genug betont werden kann, dass eine Mitmenschlichkeit, eine Geste, dass man sagt, Mensch, das ist ein Mensch, mit dem wir gerne zusammengearbeitet haben und das wollen wir jetzt auch mal zeigen. Das finde ich ganz, ganz großartig.
Ja, hat mich immer sehr beeindruckt.
Und irgendwie, ja. Genau, und mein Umtrieb der Woche, der hat heute Morgen tatsächlich stattgefunden. Also ich hatte was zum Thema Mobbing bzw. Mobbing durch Worte vorbereitet. Dann habe ich heute Morgen aber die Nachrichten geguckt. Und das ist so ein Überbleibsel aus der Corona-Zeit, / Anfang diesen Jahres, so der Ukraine-Kriegszeit, dass ich morgens, wenn ich also das Frühstück gemacht habe und Kaffee und Katzenklo sauber und hast du nicht gesehen, dann gucke ich immer so um 6 Uhr, von 6 Uhr bis 6.10 Uhr, 6.15 Uhr das Morgenmagazin, obwohl ich das jetzt eigentlich gar nicht, das ist eigentlich Quatsch, das jetzt zu gucken. Weil jetzt sind ja nicht mehr so relevante Nachrichten und morgens so Fernsehen gucken und so. Das war, aber egal, ich habe das heute Morgen gemacht und heute Morgen war ich ein bisschen früher fertig und dann habe ich also noch den Sport von vor den Nachrichten mitbekommen. Und dann war da und dann war da eine junge Frau und dann hat die so ein bisschen erzählt, was sie so macht. Und dann habe ich mich ein bisschen geschämt für meine Gedanken, die ich manchmal habe. Ich weiß, jeder Mensch ist unterschiedlich und man kann nicht Weltschmerz und bla bla bla. Aber ich erkläre jetzt genau, warum. Wenn man dann jammert und sagt, ach, ich habe dies nicht und das nicht oder schlecht geschlafen oder morgen wird es so warm, wird es auch wirklich bei uns, aber so, das ist so dieses Gejammer oder so und dann sagen, ach, warum kann das Kind sich nicht die Schuhe anziehen früher oder was weiß ich, irgend so ein Quatsch. Und das ist eine junge Frau, die ist mit 7 Jahren erblindet. Das muss man sich mal vorstellen. Oh ja. Man hat ein Kind oder man ist selber dieses Kind und wird mit 7 Jahren blind. Also die kann nur noch hell-dunkel unterscheiden. Dann sagt man, ja, dann ist das Leben ja eigentlich vorbei. Nein, die hat mit 13 Jahren dann erst angefangen zu schwimmen und hat eine Medaille gewonnen gestern bei einer Veranstaltung, also Silber oder Bronze. Und da habe ich gedacht, ja, und dann sagt sie, und dann hat ist bei dieser jungen Frau auch noch ein Gehirntumor entdeckt worden. Gott, und der ist operiert worden und die Ärzte dann sagen, ja, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass die wiederkommt. Aber diese Frau hatte eine Energie, eine Kraft, eine Power und sagt, ja, ich habe noch so viele Ziele und ich möchte noch das und das machen und dies und das. Und denke ich, ja, da habe ich mich wirklich ein bisschen geschämt für meine Gedanken manchmal. Mhm. Das ist auch nicht gut, aber wo ich gedacht habe, wow, so viel Kraft, so viel Positives und gerade in solchen Zeiten auch noch so eine Kraft daraus zu schöpfen und mit sowas ja auch geschlagen zu sein, ja. Das bewundere ich zutiefst.
Ja,
das
bewundere kann ich gut zutiefst, verstehen. Weil, ja.
Ganz ehrlich, also wenn mir sowas passieren würde, würde ich wahrscheinlich eher ans Aufgeben denken. Und deshalb, das ist aber für mich auch, also die ist auch für mich eine Motivation.
Ja,
das muss ich absolut, wirklich sagen. Ja. Wir verlinken euch den Beitrag in den Shownotes. Ja. Das war sie, unsere große Promi-Show und ich möchte euch aber nicht entlassen mit einer kleinen Geschichte, die sich vielleicht nie aufklären wird, es sei denn, unsere Hörer helfen mir. Ich habe mal gelesen in einer Boulevardzeitung, das ist tausende Jahre her, dass Frank Elstner sich mit einem sehr speziellen Rasierschaum, der nach Zitrone duftet, rasiert. Und dann habe ich ihn mal 2005 in Berlin morgens sehr, sehr früh am Flughafen in Berlin getroffen. Und dann wollte ich da schon hingehen und dann hat ein Bekannter von mir gesagt, na, lass den mal lieber, du weißt, wie spät das ist, also warum willst du ihn jetzt belästigen? Ich sage, ja, stimmt, hat recht. Und da hätte ich ihn aber wirklich gefragt, weil mich das wirklich interessiert, was ist das für ein Rasierschaum? Vielleicht kann er es auch selber schon gar nicht mehr erinnern, oder vielleicht stimmt das auch gar nicht, was in der Zeitung stand. Aber lieber Frank Elstner, wenn du das jetzt hörst, welchen Rasierschaum hast du benutzt oder vielleicht irgendjemand, der ihn kennt? Mich würde das ganz großartig interessieren. Ja, und das war unsere aktuelle
Deine Handynummer Ausgabe. findet man ja überall. Ne?
Genau, 0162-212-6464. Frank, kannst du direkt bei mir durchfahren oder schickst mir eine WhatsApp, würde mich sehr freuen.
Wunderbar, und sonst kontaktiert uns gerne über unsere Homepage auch, nicht? Oder genau. Über Instagram,
Abonniert
Facebook.
Abonniert uns, erzählt es weiter.
Twitter, ja. Lasst ein Abo da bei Spotify oder bei Google oder bei Amazon. Wir freuen uns.
Unseren nächsten Gast darf ich noch nicht verraten, aber wenn diese Dame kommt, dann wird es sehr aufregend. So viel kann ich versprechen.
Herrlich.
Jetzt bedanken sich Andreas und
Thomas.
Tschüssing.
Tschüss.